SharePoint-Podcast, Ausgabe 270 vom 14.06.2013. SharePoint-Podcast. Das auditive Update für den engagierten SharePoint-Anwender. Themen, Trends, Tipps, Tricks, Talk. Am Mikrofon Michael Greth. Hallihallo und herzlich willkommen zur 270. Ausgabe des SharePoint Podcasts. Zwei Wochen war hier ein bisschen Ruhe, zuverlässig wie jede Woche, hört sich irgendwie anders an, aber es gab auch nicht ganz so viel zu berichten. Dafür habe ich jetzt wieder meinen Rekorder mit einigen Stunden Material füllen können, denn ich war in der letzten Woche auf der SharePoint in Düsseldorf und dort habe ich mehrere Sessions mitgeschnitten. Und beginnen wollen wir heute mit dem Experts-Panel. Dazu gleich mehr. Vorab ein paar kurze Informationen, die ich gerne heute noch loswerden möchte. Heute hat nämlich Microsoft den Termin für die nächste weltweite SharePoint-Konferenz bekannt gegeben. Sie wird stattfinden vom 3. bis 6. März 2014, wo das Ganze ja wieder in Las Vegas im Venetian. Kann man ja schon mal den Flug buchen. Anmelden kann man sich auf der Seite sharepointconference.com noch nicht, aber es gibt eine hübsche bunte Animation von den Dingen, die man so in Las Vegas sehen kann und man kann sich dort sozusagen auf eine Erinnerungsliste setzen lassen, damit man rechtzeitig über alles informiert wird, was mit dieser Konferenz zusammenhängen wird. Ja, das war eigentlich die einzigste Info, die ich hier noch... Ja, das ist die SharePoint-Konferenz von Microsoft, aber ich habe noch zwei, drei weitere Termine von euch. Die Urlaubszeit steht ja bevor. Nichtsdestotrotz sind noch ein paar User-Group-Treffen angekündigt. Am 18.06. in Hannover, am 25.06. in Frankfurt und in Stuttgart und am 16.07. in München. So, was habe ich heute für euch mitgebracht? Okay, letzte Woche war, was heißt letzte Woche? Diese Woche ist, wir haben heute Freitag. Diese Woche war die SharePoint 2013 in Düsseldorf. Eine, wie immer, sehr schöne Konferenz, hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich habe wieder sehr viele interessante Menschen getroffen, durfte die Keynote halten, die ich euch hier in einem späteren Podcast nochmal zu Gehör führen werde. Aber wir hatten unter anderem auf dieser Veranstaltung auch ein Experts-Panel. 75 Minuten lang habe ich da meine SharePoint-Mitexperten Martina Grumm aus Österreich, den Samuel Zürcher aus der Schweiz, Christian Glessner, Hans Brenner und den André Doms aus Deutschland befragt oder die Fragen der Teilnehmer weitergegeben. Es war eine sehr muntere und illustre Runde und wir haben die auch live über unsere Webseite gestreamt. Das werden die meisten von euch nicht mitbekommen haben. Deshalb haben wir es nochmal schön, sauber und ordentlich aufgezeichnet. Und hier in diesem Podcast gibt es jetzt geballte 75 Minuten das Experts-Panel. Ja, zu diesem Experts-Panel würde ich mich natürlich ganz besonders über Feedback per E-Mail oder Kommentar freuen. Denn vielleicht kann man ja so, wenn dieses Panel gut bei euch ankommt oder diese Art der Konversation gut bei euch ankommt, könnte man sowas ja auch mal außerhalb einer Konferenz über einen gemeinsamen Skype-Call oder so organisieren. Also, hier das Experts-Panel von der SharePoint 2013 in Düsseldorf.
Einen wunderschönen guten Abend. Ich begrüße alle hier zum Experts-Panel am Ende des ersten Tages der SharePoint 2013. Diese Veranstaltung, die Abendveranstaltung wird heute gesponsert von Elliott Brown und der David hat mir gesagt, ich soll alle darauf hinweisen, dass nachher um 21 Uhr dann im großen Saale das Glücksspiel eröffnet wird. Also nochmal für alle nach dieser Veranstaltung. So, ja, dann begrüße ich alle zum Experts-Panel. Wir haben hier fünf von mir sehr geschätzte Kollegen, die ich auch schon teilweise ganz lange kenne, was dann auch eine tolle Sache ist, aufs Panel gebeten und die eure Fragen beantworten sollen, die Rede und Antwort stehen sollen. Und ich darf sie mal der Reihe nach vorstellen beziehungsweise sich selber vorstellen lassen. Und wenn die Damen und Herren dann auch zuhören, können wir richtig loslegen. Die haben noch, sind noch beschäftigt. Wir warten noch einen Moment. Wer fängt an? Genau, wer fängt an? Ladies first. Und insofern begrüße ich aus Österreich die Martina Grohm. Kannst du dich ganz kurz vorstellen, was du machst?
Damit hallo Michael, hallo Panel, im Expert-Panel. Mein Name ist Martina Grohm, ich komme aus Österreich, ich bin Office 365 MVP.
Und, davon kann man nicht leben, davon kann man Ehre kriegen, aber nicht leben. Was machst du so beruflich?
Das ist richtig. Wir haben eine eigene Firma, die nennt sich At Work Information Technology. Wir machen hauptsächlich Softwareentwicklung und alles, was im Online-Bereich zu tun hat, also alles Cloud-related. Können seit 2002 ganz gut davon leben. Seit 1999 haben wir die Firma gegründet, haben die ersten 3 Jahre haben wir alles gemacht, Hardware verkauft, Software, Infrastruktur, Handel, machen seit 2002 wirklich ausschließlich Software Development.
Okay, als zweiten, auch aus dem Ausland, möchte ich den guten Samuel begrüßen. Martina, gib ihm einfach mal das Mikrofon weiter. Der Samuel kommt aus der Schweiz. Samuel.
Richtig, hallo zusammen. Ich bin der Samuel Zürcher, ich komme aus der Schweiz, wie schon bereits erwähnt. Ich bin SharePoint MVP seit 2011 und habe im 2011 auch mit dem Christian zusammen Experts Insight gegründet. Er macht den deutschen Markt, ich den Schweizer Markt, heißt, ich habe die hohen Sätze und er hat die viele Arbeit. Und ich bin mit SharePoint eigentlich jetzt schon sehr lange unterwegs, also kenne SharePoint seit der Version 2, bin im Bereich IT Pro tätig, ist da auch immer sein Lieblingsspruch, damit er ihn nicht selber bringen muss. Wir haben ein paar Experten und ein IT Pro und das ist dann immer so ein bisschen der Kampf zwischen IT Pro und Developer. Aber wie gesagt, wenn ihr Fragen habt zu Installation, Konfiguration, dann wäre ich da die richtige Ansprechperson.
Dankeschön. Dann gib mal gleich weiter an den Christian und dann begrüße ich auch den Christian Glessner.
Ja, jetzt hast du mir die ganze Pointe geklaut. Ja, ich komme auch aus dem Ausland, aus dem Saarland. Wie man hört, ja genau, sonst stimmt alles, was der Samuel gesagt hat. Ah, ich wollte schon trinken, ich habe gedacht, es wäre das Weinglas. Ich bin bei Experts Insight Chief Executive SharePointer, das heißt, ich kümmere mich um die Offline-Kollaboration abends. Ja, dann gebe ich mal weiter, aber du hast dein eigenes.
Genau, und als vierten im Bunde begrüßen wir den Lee Marvin-Imitator heute in Heiser, den André Doms, der etwas nach unserer gemeinsamen Session heute etwas angeschlagen ist.
Das stimmt, ich gebe heute den Rod Stewart für euch. Aber die Kollegen wollen auch das Mikro nicht mehr mitteilen. Ich weiß gar nicht, wieso. Ich bin doch eigentlich ein lieber Kerl. Ne? Ich hoffe aber, ihr kommt alle damit klar. Ja, ich bin als SharePoint-Consultant unterwegs, seit es SharePoint gibt. Ungefähr genauso lange wie der Michael. Also wir sind durchs tiefe Tränental gewartet. Noch nicht gemeinsam damals, aber...
Und man sollte sagen, du hast hier ein Heimspiel, ne? Du kommst ja aus...
Ich habe hier ein Heimspiel. Ich komme von der MTAG aus Ratingen. Das ist ein Beratungshaus, das nicht nur SharePoint kann, sondern wir bauen Lösungen mit allen großen Herstellerplattformen. Sei es jetzt eine Oracle-Lösung, eine IBM-Lösung, darf man hier gar nicht sagen, oder eine SAP-Lösung. Die Betonung liegt auf Lösung. Und natürlich als SharePoint-Original leite ich die User-Gruppe hier in Düsseldorf. Und ich habe schon ganz viele Gesichter gesehen von Kollegen hier, die regelmäßig dabei sind. Also wir halten die Fahne hoch. Deswegen halte ich auch durch.
Okay, und die Runde abschließen, last but not least, ganz außen, Hans Brender, gib ihm mal das Mikrofon rüber, lieber Samuel.
Es geht auch ohne.
Das, ja.
Ja, ich komme auch aus dem Ausland, aus dem Schwabenland. Also ich habe den längsten, ich bin glaube einer der Ältesten, stehe heute für Seriosität, habe ich vorhin schon zu ihm gesagt, mache die weißen Haare ein bisschen mit. Ja, ich bin SharePoint MVP, wie ich da reingerutscht bin, ist ein längeres Gespräch, kann man mal vielleicht offline an der Bar heute Abend nochmal machen. So mein Gebiet ist so SkyDrive, SkyDrive Pro, also die ganze Collaboration, in dem ich bin für Microsoft seit 15 Jahren unterwegs im Pre-Sales-Consulting-Bereich und wenn meine Consultants nicht kommen, dann gucke ich mir das Thema an und es gibt ein paar Themen, die ich nicht mache und einen bestimmten Level mache ich auch nicht mehr. Ursprünglich mal Developer gewesen und ich mache heute nichts mehr, aber ich verstehe noch immer den Code, der dahinter steht, das hat sich nicht geändert, auch im Laufe der, es wird nur einfacher alles in den Spielchen. Aber bin fast in allen Themen zu Hause und in einigen halt ein bisschen mehr.
Also die IT-Pros werden auch immer mehr gefordert. Das Development-Zeug, das versimpelt ja völlig.
So ist es. Man muss den natürlich haben. Ne?
Ja, also ihr seht eine geballte Power an Wissen, an SharePoint-Expertise. Und ich glaube, man kann auch sagen, auch wenn ihr so ein bisschen betrübt jetzt aussieht, ihr macht das alle irgendwie doch recht gern. Sonst wärt ihr nicht schon so lange mit dabei. Aber vielleicht liegt es auch am langen Tag, der heute schon gelang ist. Vielleicht als zur Eröffnung, ich hatte heute Morgen ja die Freude, hier die Kino zu halten. Ich hatte gesagt, dass ich finde, wir haben zurzeit so drei riesig große Baustellen, Social, Cloud und Mobile. Und wollte von euch eigentlich mal so ein, vielleicht so ein kleines Statement von jedem hören, wie er zurzeit, ich sag mal, wie ich das SharePoint-Universum sieht, aber wie sieht sich das bei euch in eurer Firma? Worauf stellt ihr euch gerade ein, wenn ihr sagt, ich will auch in 3 oder 4 Jahren noch in Richtung Microsoft und SharePoint und Office was machen, in Richtung Mobility, Cloud. Wo sind da eure Schwerpunkte? Was wäre für euch so der wichtigste Punkt, wo ihr sagt, da würde ich mich drauf fixieren oder da muss ich besonders drauf Acht geben? Und ich würde mal, ich sag mal, der Christian, an dich gebe ich als erstes mal das Wort ab. Du hast jetzt gerade schon das erste Wort. Was ist für dich so, sagen wir mal, das der Fokus, wo du sagst, das Ganze hat sich jetzt so und so entwickelt und auf dieser Basis würde ich sagen, da liegen so die Schwerpunkte oder da liegen besondere Klippen, die mir diese ganze Umwelt zur Verfügung stellt.
Ja, genau. Aus meiner Sicht würde ich sagen, das ist die Zusammenarbeit, weil jetzt in SharePoint 2013 ist die technische Hürde der Zusammenarbeit für Benutzer endlich mal genommen. Und jetzt kommt irgendwie so richtig schön raus, dass viel oft sich gar nicht genug damit beschäftigt wird, was die Mitarbeiter wirklich wollen. Und jetzt kommt das irgendwie so richtig raus. Und ich würde im Moment sagen, wir konzentrieren uns im Moment ein bisschen zusammen, mehr da auch in die Kommunikation früher reinzugehen, die Mitarbeiter mehr ans Boot zu holen. Weil SharePoint ist jetzt von der Plattform echt gut geeignet für die Zusammenarbeit. Und jetzt muss man halt einfach dann halt auch wirklich sagen, man ist bereit, da kulturell was zu ändern. Man muss die Mitarbeiter halt wirklich mitnehmen und sich wirklich aktiv damit auseinandersetzen. Und ich würde sagen, das hat jetzt nichts mit Technik zu tun, sondern man kann sich jetzt nicht mehr hinten dran verstecken, dass SharePoint jetzt im Social-Bereich jetzt zu schlecht wäre. Man kann damit auf jeden Fall arbeiten. Jetzt ist man aber auch gefordert, da halt wirklich was zu machen.
Ist das jetzt etwas, was du sagst, das möchte ich gerne haben, oder merkst du auch, ihr habt ja auch einen gewissen Kundenkreis, du bist ja auch sehr viel unterwegs, was dann wirklich auch als Feedback von den Kunden kommt, die sagen, okay, wir sind jetzt bereit und wollen auch in diesen Bereich gehen, oder ist es so, man muss jetzt wirklich noch hingehen und sie an der Nase ziehen und sagen, so, kommt, ich muss euch das jetzt nochmal richtig
verklickern? Im Moment ist es eher so, dass man da schon hinkommt, weil wir halt im Moment eher aus der Technik kommen, dass wir da halt meistens hinkommen und wie soll ich sagen, eher fast, ich würde sagen, Eskalationsmanagement machen von Projekten, die nicht klappen, probieren das halt wieder gerade zu ziehen, aber irgendwie vorher auf strategischer Ebene sich das richtig zu überlegen, was man da macht und warum man das macht und man macht es halt irgendwie. Ja, und wir probieren jetzt einfach einen Schritt weiter vorzugehen, da auch mit der Steffi Kröschow zusammen, weil wir einfach sehen, da vorne passiert, geht zu viel schief. Und hinten dran müssen wir dann halt immer wieder aufräumen und wir würden gerne einfach einen Schritt weiter vorgehen und das ist so ein Fokus, bei dem wir jetzt da einfach dran sind.
Samuel, ich habe immer das Gefühl, wenn ich in der Schweiz bin, ihr Schweizer seid irgendwie immer gerade in diesem Bereich so einen kleinen Schritt voraus. Ihr geht auch mit dieser ganzen Social-Geschichte irgendwie so ein bisschen lockerer um. Wie sieht's bei euch aus? Ist das auch, dein Schwerpunktthema oder?
Ja, das ist genau richtig. Das Erste, was mir jetzt in den Sinn gekommen ist, als du diese Frage gestellt hast, wir haben einen riesengroßen Kunden mit 20.000 Mitarbeitern, also für die Schweiz ist das riesengroß, der größte Telekommunikationsanbieter der Schweiz, der jetzt gesagt hat, so, Schluss mit lustig, wir haben hier 100.000 Gesetze und was man alles darf und nicht darf und um das zu umgehen, benutzen die Leute Dropbox und schmeißen da Zeugs drauf. Wir müssen eine Plattform haben, die total Self-Service ist, die Zusammenarbeit unheimlich erleichtert und das soll alles auch Social Collaboration sein. Und man hat da in den Fokus mit reingenommen, dass man einfach sagt, wir wollen die ganzen Newsfeed-Geschichten und so weiter nutzen, das soll vollständig social aufgebaut sein. Man hat überhaupt keine Berührungsängste mehr, dass man das Gefühl hat, dass die Leute nachher sich nur noch in den Communities bewegen und den Newsfeed da befüllen und ihr Profil stylen und so weiter. Und man merkt auch, dass das erstens nicht der Fall ist und dass zweitens die Leute anfangen, da aufzuspringen, Fahrt aufzunehmen und daran Freude haben, sich da sozial über Business-Themen zu unterhalten. Wir haben da sogar eine Collaboration-Community, die wir sehr stark pushen, die auch schon ein paar hundert Leute hat, die sich da gemeldet haben und da Fragen posten und wie kann ich dies und jenes. Und wir sind im Moment sogar noch in der Sandbox-Phase. Wir haben noch nicht mal die produktive Plattform. Also die Leute wissen sogar, dass ihre Sachen gelöscht werden oder sie selber umziehen müssen, wenn die produktive Plattform kommt. Also das verhält sich da schon so, dass man merkt, dass jetzt der Hunger da ist, Social Collaboration zu betreiben und nicht nur Dokumente auszutauschen.
Ja, wir haben heute das Glück, dass wir die ganze Dachregion plus das Saarland vertreten haben, was ja echt super ist. Insofern würde ich jetzt mal das Wort weitergeben an die Martina. Seid ihr in Österreich auch so social innovativ oder wie sieht's bei euch aus? Ist das eher ein schwieriges Thema so oder wie sieht das aus? Und ist das auch bei euch in eurer Firma, ich sag mal, mit ganz oben auf dem Fokus?
Bei uns im Unternehmen ist es ein sehr großes Thema, weil wir einfach sehr viel Social Media machen, auch von unserer Struktur her. Bei den Kunden ist es ein bisschen unterschiedlich, weil viele sagen, ich möchte das jetzt verwenden und es gibt eben diese neuen Funktionen in SharePoint. Schwieriges Thema insofern, ich begleite ja hauptsächlich Office 365, also ich bin jetzt nicht im klassischen SharePoint On-Premise Installations- und Projektgeschäft drinnen, weil das ja nicht unser Fokus ist. Das heißt, wenn wir mit Kunden arbeiten und dort Office 365 auch machen, dann haben wir auch aus Kundensicht schon ein bisschen ein anderes Setup, weil dann ist der Kunde sehr gut informiert, was macht er mit dem Portal, was kann er dort verwenden, wie kann er es verwenden, wie verwendet er auch die Social-Funktionen. Mhm. Ich habe also eher diese Diskussionen, was wird aus dem Newsfeed, was wird mit Yammer passieren, wie können wir das anfangen, also es sind ein bisschen andere Themen.
Okay, da kommen wir gleich drauf zu, da haben wir auch ein paar Fragen bekommen. Hans, wir beide gehören ja zu der Generation der wie heißt das so schön?
Babyboomer.
Wir sind, nee, der
noch älter.
Der Generation Y, Ferngeneration. aber du bist trotzdem ja auch komplett in Social Media engagiert. Ich weiß, du machst selbst Podcast und Videocast im privaten Bereich. Was ist? Du hast aber auch, wie gesagt, eine Presales-Agentur. Du bist ja auch sehr nah an den Kunden und auch an den Partnern mit dran. Was ist so dein Fokus in dieser Richtung?
Also ich sehe derzeit ein riesiges Problem. Das ist nicht ein Problem, sondern dass der Zyklus, den Microsoft eigentlich irgendwo an den Tag gelegt hat, in der Vergangenheit schon viel zu kurz war für die Firmen hier in Deutschland. Die hatten ja mindestens 10 Jahre Zyklus, keine Updates, gar nichts. Durch die Verträge, die es da gibt, wie Verlängerungen etc., hat man das auf 3 Jahre irgendwo runtergeschraubt und Microsoft hat ja so ein bisschen im Sinn, das auf 90 Tage runterzuschrauben. Und wenn man das im privaten Umfeld nachher sieht, ja, die Kids, die sind heute, ich betreue Handballer, ja, so 100, 200 aktive Spieler und von 16 bis oder noch jünger, 15 habe ich das erste Mal vom Mikrofon gehabt, das sieht man einfach, die sagen einfach, nimm das, was da ist. Gestern war es Facebook, schon wieder am absteigenden Ast, heute ist es WhatsApp, morgen kommt wieder was anderes. Das interessiert die gar nicht. Die wollen sich unterhalten, die wollen Informationen suchen, die wollen Informationen finden, schnell genug sich auszutauschen. Aber das ist die Generation, die irgendwo in die Berufe einsteigt und die wollen schneller leben. Und das ist das Konzept, dass wenn du nur noch 90 Tage immer was Neues nachher hast, das kommt bei der Jugend unheimlich gut an. Das heißt, Social ist auch eine Frage der Unternehmenskultur. Wenn du dann mit Kunden redest, musst du erst einmal eigentlich von ganz oben anfangen, weil das darf nicht enden irgendwo in einem Bereich, wo geschlossene Türen sind, sondern das muss vom Vorstand, vom CEO etc. ganz nach unten mit durchgetragen werden, der muss erreicht werden. Und das ist in jeder Bereich, im Sport geht es vielleicht ein bisschen schneller, weil der Zusammenhang danach da ist, aber bei manchen Firmen, je nach Struktur, ist es unheimlich schwierig. Die merken aber schon langsam, dass die Generation, die jetzt mit dem Studieren fertig ist und die in die Berufe einsteigt, die das gewohnt ist, schon zu tun, ja, auf welcher Plattform auch immer, dass die das eigentlich fordern. Und deshalb glaube ich, dass die neue, jetzt stabile Plattform von SharePoint, in Anführungszeichen, was Collaboration und was Social Media angeht, da wesentlich besser ist.
Mhm. André, du gehörst ja sogar zu den, ich sag mal so, Leidtragenden, den praktischen Leidtragenden, weil ihr bei euch in der Firma ja mehrere Generationen von Social Tools auf der SharePoint-Plattform schon durch habt, intern, aber auch mit euren Kunden. Wie sieht's bei euch aus? Was ist so euer Fokus? Oder wo siehst du die Schwerpunkte?
Ich glaube, das ist schwieriger in einer IT-Firma einzuführen als bei jedem Kunden dieser Erde. Weil eine IT-Firma hat das gleiche Problem wie beim Sport, beim Fußball. Wir sind eine Nation voller Bundestrainer und da redet jeder mit. Das ist natürlich ein bisschen schwierig. Es wäre jetzt leicht, allen zuzustimmen, was so im Vorreden gelaufen ist. Das stimmt auch soweit. Was ich im Moment feststelle, ist diese Jammerfrage. Das ist so eine bohrende Frage gerade. Ne? Also man merkt so, da ist so ein Wille. Ich würde gerne mit meinem Unternehmen in Social gehen. Und interessanterweise stehen wir an einer sehr ähnlichen Stelle, weil wir nutzen jetzt aktuell den 2013 Newsfeed zum Austausch. Das läuft auch, das fließt. Und haben auch sehr schöne Use Cases dafür, zum Beispiel Kunden-Newsfeed. Wir posten keine Notizen mehr ins CRM, sondern wir machen das Salesforce-like in einem Newsfeed. Es gibt zu jedem Kunden einen Newsfeed. Das ist bei uns ein Teil des Vertriebsprozesses geworden. Und das wird viel besser angenommen als jedes CRM dieser Erde. Mhm. Aber die große Frage ist, naja, also wie lange hält das noch? Jetzt wird Yammer reingedrängt, aber Yammer ist ein super Tool. Aber es gibt keine echte Antwort für die On-Premise-Kunden, weil Yammer wandert in die Cloud, also in Office 365. Und die Integration in On-Premise, wenn man da mal ein bisschen nachfragt und nachbohrt, da kommt nicht viel. Und ich glaube, auf diese Fragen brauchen wir auch Antworten. Und eine zweite Ebene, die man so hat, ist, und das sage ich jetzt mal als Berater, deswegen finde ich diese Entwicklung toll, dass wir nicht mehr über Technik reden. Ich sage mal, SharePoint-Technik ist immer noch nicht optimal, aber eigentlich inzwischen schon Brot- und Buttergeschäft geworden. Zumindest als IT-Pros. Ne? Da braucht man nicht mehr viel drüber diskutieren. Und es steckt so viel drin, dass man auch nicht gleich anfangen muss zu stricken. aber dieses Lösungsthema, das hängt noch so ein bisschen in der Luft.
Also wenn ich das mal so richtig von euch so zusammenfassend verstanden habe, ist das Social-Thema und die Fokussierung auf weniger Technik, sondern wirklich mehr Nutzen, lösungsorientiert, die Leute dazu zu bringen, das zu nutzen, eigentlich so der Schwerpunkt. Und einige haben sich ja daran beteiligt, hier auf unsere Wand schon ein paar Fragen zu posten. Und ich habe, ich gehe jetzt mal in diese elektronische Twitter-Wall und höre dir diesen Tweet, der vorhin reinkam. Genau, und da sind nämlich auch ein paar Fragen angekommen. Die erste Frage, die hier kam, und das finde ich ganz gut, ist, sollte ich heute noch ein Intranet auf SharePoint 2010 einführen oder gleich auf 2013 gehen? So, wer hat dafür eine Antwort? Jetzt müsst ihr was sagen. Wer möchte dazu eine Antwort geben?
Ja, warum
möchte
nicht?
Nochmal?
Also warum nicht? Ich sag mal, 2013... Wenn Sie 2010 lizenziert haben, vieles von dem, was in 2013 steckt, ist in 2010 auch schon da. Da kann man durchaus mit starten. Natürlich fehlen ein paar Social-Funktionen, aber Sie können jetzt auch nicht gleich mit einem Stück Technik, also mit 2013 wird das Problem nicht lösen, dass Sie Benutzer aktivieren müssen. Und die Benutzer auch so häppchenweise da dran bringen müssen. Also vielleicht ist der Einstieg auch jetzt immer noch über 2010 gar nicht so schlecht und upgraden können Sie immer noch mal. Natürlich ist es opportun, ja, wo die Version da ist, gleich mit 2013 anzufangen. Ich erlebe aber oft bei den Kunden, dass es da noch so ein kleines Lizenzproblem gibt und sie wollen nicht wirklich noch 6 Monate länger warten.
Mhm. Jemand ergänzen?
Samuel? Ich wage dir da ein bisschen zu widersprechen.
Du darfst das.
Wenn es nicht eine Lizenzfrage ist, was durchaus natürlich der Case sein kann, würde ich nie auf eine Technik setzen, wo es schon stabilisierende Updates für die neue Version gibt. Ganz einfach, weil ich nicht unbedingt ein Migrationsszenario heraufbeschwören will für etwas, wo ich nachher zum Teil halt auch wieder Nachteile mit mir schleppen kann, gerade im Bereich Social. Man merkt es bei der Migration von Office 365. Kann hier und da halt doch dann etwas schief gehen. Und wenn wir von einem Intranet sprechen, dann hat man im Hinterkopf immer so den Dinosaurier von One-Way Communication from the Management to the People. das ist eigentlich ja auch nicht mehr unbedingt der Fall. Ein Intranet sollte heute leben. Es sollte gerade auf diesem Bereich Newsfeed und Social Interaction sollte es eigentlich stark sein. Und darum würde ich jetzt eigentlich, wenn ich die Wahl schon habe, das Intranet auch direkt auf der neuen Plattform bauen. Aber wie gesagt, ist natürlich immer eine Frage, sind die Lizenzen da? Ist das Know-how da? Will man sich das einkaufen? Hat man die Möglichkeit, das so zu realisieren? Da gebe ich dir natürlich recht, das muss man berücksichtigen.
Möchten wir was ergänzen? Ich glaube, wir waren alle, als im November letzten Jahres sozusagen SharePoint 2013 dann mal öffentlich gemacht wurde, mit den eingebauten Social-Funktionen, ich sag mal, leidlich zufrieden. Also da gehe ich mal so von Konsens aus. Ne? Und dann hat man uns irgendwo jetzt das Jammer reingedrückt. Und jetzt gucken wir, es ist so im Moment so ein Schwebezustand. Und da sind auch einige Fragen hier zugekommen. Eine, die nämlich kam, wird es Yammer auch irgendwann on-premise geben? Wenn nicht, fließen die Funktionen in SharePoint 2013 on-premise-Version ein? Ich vermute mal, dafür wird man nicht zu sagen, aber wer möchte sich den Mund verbrennen?
Ich verbrenne mir nicht den Mund. Also derzeit ist der Stand einfach so, dass es nur in der Cloud leben wird. Und es gibt natürlich verschiedene Diskussionen. Ohne jetzt den Kunden zu nennen, es ist hier in Nordrhein-Westfalen eine öffentliche Institution, wo es um sehr kritische Inhalte geht, öffentlich. Und die haben mich gebeten, da mal Yammer vorzuführen. Das habe ich dann auch getan. Da war eigentlich, es sieht ja aus so, die Leute, die auf Facebook zu Hause, sieht ja aus wie Facebook, das funktioniert ja alles so. Ich habe aber dann eigentlich relativ schnell abgebrochen und habe dann die Kernfrage gestellt, weil Stand heute, es ist nur in der Cloud verfügbar. Und das hat gereicht, das hat eine halbe Stunde erst einmal die Diskussion angehangen. Ja, wie sieht es denn nachher aus? Was sind denn da für Dokumente drin? Was legen wir da nach außen? Und da kam man natürlich dann auch, die kam dann auch schon sehr schnell dazu, und das habe ich auch in anderen Netzwerken letztendlich gemerkt, das ist so Selbstregulieren. Man muss nicht unbedingt jetzt Policies und technische Lösungen haben, sondern wenn du High Business Intact letztendlich hast, also Dokumente, die nichts drin verloren haben, dann sind da genügend Benutzer bei einem entsprechend großen Netzwerk da, die sofort sich draufstützen, das gehört hier nicht rein, und dann ist das Ding auch gleich wieder verschwunden. Mhm. Also das ist die Selbstregulierung. Was mir fehlt, ist noch, man muss noch ein bisschen warten, weil Yammer an sich, für sich alleine, gar kein Thema. Aber es fehlt mir die komplette Integration. Ja, der erste Schritt ist einfach mal nur ganz pauschal und einfach gesagt, ein Link. Ja, den kriegen wir in Office 365 und dann bist du irgendwann in deinem Netzwerk. Nichts zurück, ja, das ist das Erste, was irgendwo auffällt, und du bist alleine. Du hast da zwar Collaboration-Werkzeuge, du kannst vieles machen, aber du musst dich erstmal mit dieser Plattform auseinandersetzen. Das ist der Zustand von 2010 oder 2007, was wir Collaboration ansprechen, und noch keine Integration. Jetzt muss man natürlich aber Microsoft auch dazu stehen, das war mit vielen Produkten, die wir in der Vergangenheit hatten, das dauert eine gewisse Weile. Ja, diese Dokumente alle überzuführen und dass das nachher letztendlich mit den gesamten Word-Teilen überhaupt, den Dokumenten nachher, dass das alles links wie rechts wieder dann zu verweisen ist. Mhm. Ja, das dauert. Ja, das sind auch nur Entwickler da, und das muss erstmal gemacht werden. Ja. Das ist genau diese Problematik. Wohin geht der Weg, wenn ich nur on-premise bin, wenn ich nicht in die Cloud darf?
Oder will.
Ja, das muss man natürlich gegeneinander abwägen.
Aus meiner Sicht muss es nicht eine Entweder-Oder-Frage sein. Es kann ja auch sein, Yammer ist ein Service, und das ist das, wo Yammer einfach herkommt. Das heißt, Microsoft hat ein Unternehmen gekauft, das als Service zur Verfügung gestanden ist. Und die Entscheidung aus Sicht von Office 365 wird ganz einfach sein, weil es wird dort Yammer werden. Und wenn es bei On-Premise kein On-Premise-Yammer gibt, dann wird man halt On-Premise die Lösung finden, dass man mit dem Newsfeed arbeitet. Das ist einfach eine andere Möglichkeit. Das heißt, ich habe als Kunde ja auch die Wahl, möchte ich Yammer einsetzen. Yammer ist toll. Das muss ich schon sagen, das ist eine tolle Plattform. Man findet sich sofort zurecht, man kann Gruppen gründen, man kann sich unterhalten und so weiter. Man kann mit Externen zusammenarbeiten. Ich würde da einfach keine Entweder-Oder-Entscheidung draus machen, weil entweder ist jetzt Yammer ein, und wenn ich sage, nein, ich möchte on-premise bleiben und ich möchte on-premise auch social bleiben, dann ist es der Newsfeed. Mhm. Ja, und das ist der derzeitige Stand. Ich würde da gern noch etwas sagen zu dem Intranet auf SharePoint 2010. Mhm. Ich würde es auch nicht machen. Ich würde jetzt nicht mit 2010 anfangen. Ich muss aber dazu sagen, ich würde jetzt in einem IT-Unternehmen oder in einem Unternehmen kein Windows 7 Office 2010 Deployment-Projekt mehr starten, weil ich würde einfach mit Windows 8 und Office 2013 anfangen. Nur das ist eine Unternehmensentscheidung, die man treffen muss. Und eines ist ganz klar, SharePoint 2013 kann so unendlich viel mehr als 2010 konnte, dass man das einfach von der Funktionalität her schon so entscheiden sollte, um einfach wieder modern sind und auf der Plattform zu sein.
Du hast Modi zum Mikrofon gerichtet?
Ja, genau. Ja, Yammer ist wirklich auch eine interessante Geschichte, weil an Yammer, jetzt abgesehen von diesem ganzen Social-Aspekt, sieht man auch eine neue Microsoft hinter Yammer. Und zwar, was Microsoft zum ersten Mal macht, ist, Microsoft wartet nicht mehr Produktzyklen von 3 Jahren, bis sie mit der Integration anfangen, sondern Microsoft fängt jetzt an, irgendwas Stück für Stück einzuführen, weil man einfach sagt, in der Branche, es ist heute alles schnelllebig und die Services verändern sich so schnell, dass Microsoft jetzt eine Stück für Stück Strategie macht und pro Monat oder pro Quartal mindestens neue Funktionen mit in Yammer reinkommen, was einfach neue Ära, sage ich, Microsoft des Deployments zeigt, dass das Microsoft davon weggeht, mehr oder es gefühlt von den großen Releases weg, mehr halt zu kleineren Service-Updates, zu neuen Funktionen immer mehr mit reinzubringen. Auch das App-Model, als einziger Entwickler sitze ich hier, muss man gerade mal feststellen, weil ein Entwickler reicht locker für 4 ID-Pros wegzustecken.
Nicht so voreilig, mein Freund. Hier sind noch deine Fragen, die habe ich schon rausgesucht, die Entwicklerfragen. Da kommt noch was.
Ja, und halt auch das App-Model zeigt einfach den Weg. Man hat eine Public Service API und das ist einfach dafür ausgelegt, hinten dran immer neue Sachen machen zu können, ohne dass Anwendungen, die drauf aufbauen, auseinanderfallen. Und wir leben halt heute in einer serviceorientierten Welt. Der Begriff ist verbrannt. Man nennt es jetzt halt Apps, aber letztendlich hinter den Apps steckt eigentlich die komplette SOA-Architektur. Jetzt sind halt vorne mit den Frontends halt einfach die Apps reingekommen. Und Yammer zeigt jetzt wirklich so, dass Microsoft probiert, auch diesen Service Office 365 mehr als ein Service zu sehen, der ständig erweitert wird, neue Funktionen reinkommen. Man sieht auch ständig da im Hintergrund das, was passiert. Man sieht es bei den Service-Updates, dass da oft was gemacht wird an Yammer. Und was bei Yammer auch interessant ist, man das mal wirklich in so einer ganz großen Firma miterlebt. Ich bin ja auch bei Microsoft VTSP, das heißt, ich arbeite da mit im Microsoft-Netzwerk. Und Microsoft hat da auch eine recht interessante Strategie, wie das ausgetauscht wird. Ich habe mich im Intranet angemeldet. Klick auf den Newsfeed, ja, aber da kommt dann halt Yammer. War halt dann auch eine ganz neue Erfahrung, wenn dann also einfach mal ausgetauscht. Und was man da aber auch sieht mit Yammer ist, es ist interessant, wie das auch bei Microsoft passiert, weil was das Thema NDA angeht oder so, ist bei Yammer schon schwierig. Man sieht, da werden Sachen gepostet oder so, dann denkt man, ob das jetzt wirklich für jedermann gedacht war, weil das lässt sich halt security-technisch nicht wirklich kontrollieren. Man merkt, das ist auch sehr offen. Man findet da immer neue Communities, wo man reingeht. Und da sieht man auch, dass so ein großer hierarchischer Konzern wie Microsoft eigentlich da auch sozial intern in einem großen Umbruch ist.
Jetzt habe noch 2 Fragen hier drauf, aber bevor ich nochmal will, würde ich eigentlich euch nochmal die Chance geben. Es hat ja bestimmt nicht jeder Zeit gehabt, hier was ranzuschreiben. Habt ihr gerade zu diesem Themenkreis noch eine spezielle Frage?
Ja, ab wann macht Social eigentlich Sinn? Also wie groß muss eine Firma sein, damit ich sowas vernünftig einführen kann? Wenn ich mich täglich an der Kaffeemaschine treffe, ist das sicherlich der bessere Austauschpunkt, als das über ein Portal zu tun. Und dann die weitere Frage, ab wie vielen Mitarbeitern macht Cloud eigentlich Sinn? Also ich denke, irgendwo wird es einen Schnittpunkt geben. Yammer eignet sich für Unternehmen ab einer Größenordnung von 10.000 Mitarbeitern, die dann aber eher wiederum wieder zu einer On-Premise-Version neigen würden, wahrscheinlich, als in die Cloud zu gehen. Also ich sehe da so einen kleinen Widerspruch.
Also bei Cloud darf ich mal antworten. Ich habe gerade mein eigenes kleines Unternehmen in die Cloud migriert, das reicht schon für einen. Das ist eine echte Erleichterung. Ich habe nach 10 Jahren meinen Small Business Server letztes Wochenende runtergefahren und ihn dann abgeschaltet, endgültig, nachdem das Exchange jetzt alles weg ist. Der hat 10 Jahre, der hätte wahrscheinlich noch 5 Jahre weitergehalten, hätte auch noch gemacht, aber ich könnte nicht mehr mit Outlook 2013 auf diesen E-Mail-Dienst zurückgreifen. Also ich glaube da, ja, Frage. Also, ab wann lohnt sich das?
Ja, also wir können das vielleicht an einem aktuellen Beispiel nehmen. Ich kenne da eine kleine Firma, das sind 8 Leute, die heißen Experts Insight und die kommunizieren eigentlich ausschließlich interne Kommunikation noch über Yammer. Also wir machen fast keine E-Mails mehr, die wir hin und her schicken, auch außer wir haben irgendwo externe Leute mit drauf, wo man irgendwas kommunizieren muss. Wir kommunizieren ausschließlich über den Yammer Newsfeed, da kriegt man auch eine Info, wenn was Neues drin ist, da ist auch alles dokumentiert. Da kann ich auch schauen, was andere diskutieren, was ich bei einem E-Mail-Verkehr überhaupt nicht mitbekomme. Also es gibt ganz, ganz viele Vorteile, das zu nutzen, auch schon in kleinen Umfeldern. Natürlich muss man sagen, wir hocken, hocken ist Schweizerdeutsch. Wir sitzen geografisch natürlich auch auseinander. Ich finde den persönlichen Kontakt trotzdem sehr wichtig, aber auch da würde ich, wie Martina schon vorhin gesagt hat, nicht die Entweder-Oder-Frage stellen, sondern einfach ergänzend den sozialen Austausch mit dazu nehmen, weil wir reisen auch immer mehr, wir sind trotzdem auch mehr unterwegs und drum, also da für mich ganz klar, es ist nicht die Frage von der Masse, sondern es ist die Frage des Einsatzbereichs.
Ich würde dann nochmal an Martina weitergeben, du bist ja Office 365 und ich denke mir, gerade für die Kleinen ist das doch eine super Chance, sich richtig gute Technologie für ein Apple und ein Ei ins Haus zu holen, oder?
Es gibt mehrere Ansatzpunkte. Also wenn ich sage, ab wann lohnt sich die Cloud? Der Cloud lohnt sich für Einzelunternehmen aus dem Grund, weil er damit einfach Enterprise-Software einsetzen kann, die er sich sonst normalerweise nicht leisten würde. Ja, wir wissen alle, es gibt keinen Small-Business-Server mehr. Es ist eigentlich auch für ein 5-Mann-Personen-Unternehmen nicht notwendig, einen eigenen Small-Business-Server zu betreiben, weil ich habe einfach die Verfügbarkeit nicht, ich habe nicht die Möglichkeit, das abzudaten und so weiter. Wenn ich ein größeres Unternehmen bin, habe ich andere Anforderungen. Da habe ich vielleicht das Ziel, meine 10.000 Mitarbeitern denen eine 25 Gig Mailbox zu geben und ein unlimitiertes E-Mail-Archiv und eben Audit-Richtlinien zu haben. Also es sind einfach die Anforderungen unterschiedlich, aber das heißt nicht, ab 100.000 Mitarbeitern lohnt sich eine On-Premise-Infrastruktur mehr als eine Cloud-Lösung, weil es sind einfach die Anforderungen eine andere. Mhm. Beim Thema der Kommunikation im Bereich Social Media, es gibt da ein relativ gutes Berechnungsmodell, das eigentlich auch immer wieder stimmt, das ist von Nielsen. Da sagt man, also Nielsen hat einfach errechnet, das war in Richtung Facebook ist das gegangen, wie das ist mit der Kommunikation in Social Media Kanälen. Und da ist es eben so, dass von 100 Personen, die auf Facebook eine Wall beobachten, sind 90 Personen, die nur lesen, die aber nicht aktiv etwas tun. Und dann gibt's eben von 10% oder 9% dieser 100 Personen sind die lesen und ab und zu was liken oder was kommunizieren. Und 1% bleibt eigentlich übrig, wo man sagt, da hat man das Gefühl, jetzt werden wahrscheinlich viele lachen, die sind immer auf Facebook und die posten dauernd und liken dauernd. Ja. Und das kann man ganz gut umrechnen. Und wenn man das ein bisschen beobachtet, dann sieht man auch, dass dieses Berechnungsmodell ganz gut stimmt. Es ist aber in einem Social-Umfeld, wenn ich natürlich eine Community aufbauen möchte und ich habe nur 10 Personen und nur einer redet davon oder 0,1 Personen reden davon, dann wird die Kommunikation auch weniger werden. Aber es heißt trotzdem, 90 Leute lesen mit. Und die bekommen das einfach mit. Und das ist genau das, was der Samuel gesagt hat. Man bekommt dann in der Kommunikation plötzlich auch Dinge mit, die vielleicht auch interessant sind für meinen Interessensbereich.
Frage, Niki?
Nee, Frage nicht. Ich möchte eine Anmerkung hier gerade noch, die ein bisschen hinten runtergefallen ist. Wir diskutieren das Thema hier auf einem sehr technischen Level, ist ja auch okay. Eine Erfahrung, die ich hier, auch diese Frage, wann rentiert sich Social? Ich würde es in keinster Weise eigentlich an der Unternehmensgröße festmachen. Es ist gerade jetzt im deutschen Bereich mit Unternehmenskultur die große Frage. Wenn plötzlich der Mitarbeiter direkt mit dem CEO redet, weil der was im Newsfeed gepostet hat und der Mitarbeiter darauf antwortet, gibt es ein ganzes, komplettes mittleres Management, das sich da plötzlich ganz schön auf den Schlips getreten fühlen könnte. Ja, also die Frage ist, glaube ich, mehr oder minder, wie Cloud-aware oder wie Social-aware ist ein Unternehmen und darüber abzuleiten, rentiert sich das, macht das Sinn oder macht das keinen Sinn?
Ich glaube, da haben wir noch einen gewissen Schritt vor uns, weil die Führungskräfte, die wir gerade in den Unternehmen haben, zumindest auf C-Level oder auf einer gewissen Ebene, haben ja auch ein gewisses Alter. Der Mark Feidelman hat das mal schön formuliert, die sind in ihren Unternehmen mit Command & Conquer groß geworden und mit geschlossenen Türen und das sind die gewöhnt. Und die haben jetzt ein Alter erreicht, das kriegst du nur sehr schwer daraus. Du hast recht, Das ist eine Barriere, die muss man auf jeden Fall durchbrechen. Ich glaube, die Berührungsängste sind gar nicht so groß, wenn sie erstmal geschmeckt haben, was Social leisten kann und wie viel näher man da bestimmten Themen auch kommt. Unser internes Beispiel war durch einen Vorstand getriggert und das ist ein Command & Conquer Vorstand. Der hat aber gesagt, ich krieg nichts mit. Da habe ich gesagt, da habe ich was von Ratiofarm für Sie. Ne? Aber da müssen wir nochmal eine Rolle rückwärts machen und drüber reden. Das musst du auch aktiv tun. Also nicht nur warten, dass dir da irgendjemand mal was unterpostet oder so und du was mitkriegst, sondern wenn du da was reinschreibst, dann kriegt das eine Relevanz, dass der Mensch da auch reinguckt, der vielleicht zwei Ebenen unter dir steht. Du musst aber auch damit leben, dass du vielleicht mal nicht so ganz angenehmen Kommentar bekommst. Das Problem mit dieser Command & Conquer Struktur ist halt, sie ist eben da in Deutschland. Und gerade Deutschland ist ein Land, in dem viel Hierarchie stattfindet. Aber ich glaube, die intensive Beschäftigung mit dem Thema, wie kommuniziere ich in meinem Unternehmen, nicht von der technischen Ebene, sondern einfach von der Kommunikationssicht, wie sind denn Informationsströme in meinem Unternehmen? Wie will ich denn morgen noch Informationen rausgeben? Will ich wirklich ernsthaft zweimal im Jahr die Leute irgendwie einladen zu einer Betriebsversammlung und dann Druck betanken und dann vergessen die das wieder? Oder möchte ich dieses Kaffeeküchengespräch ist ja wichtig, aber das ist ja nicht persistiert, das ist da im Raum und dann verschwindet das wieder. Oder möchte ich eigentlich diese ganzen wertvollen Dinge sofort verfügbar haben, durchsuchbar haben, und eine gewisse Offenheit, also die Bürotüren einfach mal aufmachen. Und ich glaube, die Antwort wird auf lange Sicht ja sein.
Vielleicht darf ich, ich würde gerne mal vielleicht noch zwei Fragen, die wir jetzt hier nochmal haben, nochmal zu uns stellen. Kurz, vielleicht jeweils mit einer kurzen Antwort. Du darfst gleich nochmal.
Ja, bei Microsoft sind da auch sehr vorbildlich, nämlich der Steve Ballmer ist bei Yammer immer online. Er ist immer der Erste oben, der online ist. In einem Vortrag hatte ich mich mal ein bisschen angestachelt worden, da hatte ich mal angechattet. Aber antworten tut er nicht so, aber er ist rein psychologisch immer ganz oben bei Yammer als allererstes online.
Das ist gut. Hier kam nämlich eine Frage und die würde ich ganz gerne hier nochmal schnell loswerden, vielleicht mit einer kurzen Antwort. Wer sich dann eben Yammer verweigert und lieber on-premise bleibt, wie gut lassen sich Third-Party-Social-Collaboration-Tools anders als Yammer in On-Premise-Umgebung integrieren? Ich würde das mal ergänzen. Würdet ihr dann sowas vorschlagen oder empfehlen, dass man sowas heute auch noch machen soll?
Da kann ich sogar aus der Erfahrung berichten, weil wir haben mit 2010 angefangen mit dem sozialen Intranet. Auch aus dem Grund, weil wir gerade die Windows 7-Welle durch hatten und die Windows 8-Welle noch nicht reiten wollen. Das hat sich jetzt geändert. Und haben NewsGator zum Beispiel eingesetzt. Es gibt ja mehrere Third-Party-Lösungen, die man einsetzen kann, aber eigentlich so der Mercedes ist, da ist es, der Hans hat's drauf, NewsGator. Und ich glaube, das sollten wir nicht außer Acht lassen, was diese Third-Party-Tools leisten können, weil NewsGator ist im Grunde genommen wie Yammer, kann man sagen, nur eben on-premise. Aber ich habe eine weitere Komponente im System, ich habe einen Third-Party-Hersteller. Und ich glaube, mit dieser ganzen Yammer-Akquisition gab es auch schon mal mulmige Gefühle bei den NewsGator-Leuten, wo geht's denn jetzt weiterhin? Aber im Moment ist die On-Premise-Lücke da. NewsGator füllt die hervorragend. Es gibt Mobil-Apps für alle Plattformen. Und es ist wirklich ein tolles Tool, das diesen Self-Service-Gedanken, den der SharePoint-Newsfeed nur so basic unterstützt, dass ich mal eben eine Community oder eine Gruppe gründen kann und kann eigentlich sofort loslegen. Das ist ja auch das Tolle an Yammer. Ich mache das auf und kann sofort loslegen. Da unterstützt. Und ich glaube, das ist eine valide Option. Die Frage bleibt natürlich, was passiert beim Plattformwechsel? Aktuell ist es so, dass sie da sehr schnell sind. Das Thema hatten wir bei Nintex zum Beispiel auch schon mal, dass der Plattformwechsel nicht so toll war. Stand jetzt kriegen sie das einigermaßen hin. Oder was passiert, wenn ich auf eine andere Social-Plattform gehen möchte, wenn ich dann doch irgendwann mal in Yammer gehe? Und bisher ist die Antwort, dann sind die Daten eben weg. Mhm. Also was Social ist, was in diesen Newsfeeds ist, ist nicht unbedingt persistiert über einen längeren Zeitraum. Da muss ich einfach, den Tod muss ich dann sterben.
Also Fazit, Social ist nervig. Und da können wir dann gleich die letzte Frage anschließen, die nämlich kam, die heißt, wie deaktiviert man denn diese Social-Funktion? Gibt es eine Möglichkeit, das Ganze einfach abzuschalten? Wenn man es dann nicht haben möchte. Es mag sich keiner zu äußern, weil diese Option gar nicht berücksichtigt wird, oder doch?
In Office 365 gibt es die Option. Ja. Das kann ich einfach abschalten. Dann habe ich keine Social-Funktionen drinnen. Ja. In Office 365 kann ich auch auf neuen Tenants jetzt wechseln. Alle 30 Minuten zwischen Yammer und dem Newsfeed, wie es mir halt gefällt.
Aber ich glaube, auf längere Sicht hin ist die Option abschalten nicht die richtige Wahl. würde ich, glaube ich, denken. Oder? Also für längere Sicht. Ich rede da jetzt von Jahrzehnten.
Ich möchte das eigentlich gerne vergleichen mit dem Industriezeitalter. Und das zieht sich übrigens durch die ganze Geschichte. Jedes Mal, wenn man einen Schritt gemacht hat in eine Richtung, die halt gewisse Sachen anders gelöst haben, wie zum Beispiel als halt die Leute zu Hause einen Webstuhl hatten und da ein bisschen Stoff gewoben haben und dann die ersten Webemaschinen gekommen sind in Fabriken, sind die Leute auf die Straße gegangen und haben dagegen demonstriert. Hat's was genützt? Nein. Also der Fortschritt geht weiter. Der Kommentar ist natürlich richtig vom Niki. Es sitzen im Moment die Dinosaurier noch am Steuerknüppel. Aber das wird sich mit der Zeit ändern. Die Generation X, Y, Z, die ist jetzt schon längstens in den Hierarchien drin. Die ersten Digital Natives sind schon am Ruder zum Teil. Und das wird nicht eine Frage sein, ob wir Social machen oder nicht. Es wird nur eine Frage sein, wann wir Social machen. Und wie das funktionieren wird, ja, das ist sicher auch die richtige Frage. Aber es ist nicht unbedingt die Frage, ja, wie kann ich es jetzt abschalten, weil das wäre definitiv die falsche Strategie. Das ist ungefähr ähnlich wie die Amerikaner, die heute noch Autos bauen, die irgendwie 15 Liter auf 100 Kilometer schlucken und schon stolz drauf sind, dass es nur so wenig ist. Die haben den Trend auch verpennt. Und die haben eine Autoindustrie, die eigentlich am Boden ist, wenn sie nicht mit neuen Innovationen kommen. Also ich denke, da muss man nach vorne schauen, das muss man auch annehmen. Und es wird auch Lösungen geben, dass diese Cloud-Geschichte mit Security und so weiter auch noch sicherer wird und auch noch beherrschbarer wird und auch noch mehr akzeptiert wird. Also ich denke, das ist so ein bisschen, das sieht man durch die Geschichte weg. Und ich glaube, wir sind jetzt wirklich auch wieder an einem Punkt, wo wir halt einen technologischen Schritt machen, den wir uns früher oder später gar nicht verschließen können.
Man sieht eigentlich ein gutes Beispiel, bei dem die Dinosaurier nicht mehr regieren. Das ist zum Beispiel bei Experts Insight. Weil wirklich ein Grund, warum wir das Unternehmen gegründet haben, war wirklich, uns war das da draußen alles zu langsam, zu innovativ, die Upgrades zu langsam. Es war uns einfach alles zu langsam. Und was wir gemacht haben, wir haben einfach gesagt, nein, wir hängen euch ab, wir gehen auf die Überholspur, bleibt doch weiter da. Wir sind halt einfach dann schon einen Schritt weitergegangen und wir machen das einfach konsequent und das ziemlich erfolgreich und können uns da durchaus behaupten gegen alte eingesessene Größe in der Branche. Und deshalb müssen die Dinosaurier aufpassen, dass sie nicht aussterben, weil das passiert dann halt einfach, wenn es den Jüngeren zu langsam wird, kann das halt passieren.
Ja. Hat jemand, genau, ich wollte noch mal fragen, gibt es noch eine schöne Frage zu jemandem?
Ich wollte nur noch mal ergänzen, die Diskussion dreht sich hauptsächlich um, welches Tool wir letztendlich bei Social einsetzen. Ob es Yammer ist oder ob es der SharePoint Newsfeed, um das geht es doch gar nicht. Sondern Social ist ein Beginn einer Reise. Das wird sich mittlerweile in den Unternehmen im Laufe der Zeit etablieren. In jeder Art von Software, sei das ein Windows 8 Betriebssystem oder ein Mac OS Betriebssystem oder ein Mobile Device, dort überall werden wir diese Social Funktionalitäten vorfinden. Es ist einfach der Zeitpunkt, wo wir heute damit beginnen müssen und quasi das Unternehmen darauf vorbereiten, Social zu arbeiten, um dort Business Values zu heben. Und das Tool spielt relativ wenig eine Rolle, sondern wir müssen wegkommen von diesem Feature-Fucking, wo wir immer sagen, das geht da oder da oder da, sondern das muss einfach in die Unternehmenskultur reingetragen werden. Die Reise beginnt heute und jetzt, wer sich nicht auf diese Reise bewegt.
Die Hierarchie muss gepflegt werden, das ist genau der Punkt. Ich muss das in die Unternehmen reintragen, egal welche Technik ich benutze. Ja.
Und da gibt's verschiedene Methodiken, ob ich das mit einem Exec-Sponsor mache, dass dann der CIO letztendlich einen Blog schreibt oder whatever. Da gibt's verschiedenste Methodiken. Da helfen wir auch gern bei der Einführung.
Okay, ja, also auf jeden Fall auf den Weg sollten wir uns auf jeden Fall begeben.
Und ich denke, das ist für uns als Berater natürlich auch eine Gelegenheit, das in die Organisation reinzutragen und die Organisationen zu erziehen, die Dinosaurier in den Organisationen zu erziehen. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe.
Das, ja, das ist schön, wenn man im hohen Alter noch was dazulernen darf.
Ich glaube, aus
eigener Erfahrung.
Ich habe noch einen Einwurf dazu. Ich glaube, wir sind jetzt am Punkt, wo wir als als Berater vielleicht auch endlich mal Lösungen bauen können oder Intranets, die wir selber auch gerne benutzen würden. Ja, ich glaube, wir haben alle den Kaffee auf davon, Sachen zu bauen, die keiner benutzen will. Und endlich sickert mal da oben durch, dass das kein Technikweg ist. Technik gehört auch dazu, die muss man auch abholen, das muss man einführen, aber das ist kein Technikweg, sondern Technik können wir rauf und runter. Also ich bin mir sicher, alle hier im Raum, na fast, sind technisch perfekt. Die anderen kommen von der Fachseite, sind da perfekt unterwegs. Und es gibt immer zwei Stränge bei dieser Einführung. Der eine ist der Technikstrang, der ist gar nicht so kompliziert. Und der andere Strang ist eben der Strang, die Menschen mitzunehmen und den Arbeitsplatz von morgen zu definieren. Und da gibt es eine Menge, Matt Mullenweg von WordPress ist einer, der gesagt hat, du kannst ein Produkt nur richtig raushauen, wenn du dahinter stehst, wenn du das selber gerne benutzen würdest. Und alles andere, was du baust, brauchst du gar nicht ausrollen. Das benutzt sowieso keiner. Und deswegen, jetzt ist die Awareness da und vielleicht auch das Geld, das müssen wir dann doch irgendwo abholen, ja. Den Weg doch zu gehen, weil keiner hat Lust, die nächste Luftnummer zu bauen.
Gott, ich habe gerade die letzten 12 Jahre mal Revue passieren lassen. Noch eine Frage?
Ja, noch ein kleiner Kommentar dazu. Also es sind sehr viele Berater hier. Ich bin nicht mehr Berater, sondern ich bin mittlerweile im Konzern. Und ich würde natürlich gerne Tools einsetzen, hinter denen ich stehe. Und ich würde natürlich gerne Software nutzen, die ich gerne nutzen würde. Aber ich muss mich einfach einem Konzern beugen. Der hat ein Lizenzproblem. Wir kriegen einen SharePoint 2013. Wir nutzen Office 2007. Wir kriegen ein komplettes Third-Party-Social-Tool, was nicht eine Integration in SharePoint hat. Und es ist einfach ein riesengroßes Problem. Da werden Entscheidungen gefällt. Und das ist... Da sehe ich schon ein Technologieproblem. Auch wenn wir eine gute Strategie haben für Social, bringt mir das nichts, wenn es nichts später mit SharePoint zu tun haben wird und wir gegebenenfalls bei uns dann einfach Features deaktivieren. Und das ist für uns eine ganz große Herausforderung.
Wie kann man ihm denn helfen?
Nicht Connections
verzweifeln einsetzen. Oder?
Dinosaurierfalle, nein. Wir erleben in Deutschland gerade so ein Ding, es gibt so ein deutsches Phänomen, das ist neben SharePoint noch Connections reinzurollen in die Firmen zum Beispiel. Das ist so ein Klassiker als Social Tool. Das ist super, weil da kann man überhaupt keine Strategie und keine Governance drüber ziehen, weil beide Tools erfüllen eigentlich beide Anforderungen so halbwegs. Also das eine ist ganz social-leitlich, on-premise, SharePoint 2013. Das andere ist in Social toll, da kann man aber auch Dokumente irgendwie reinpumpen. Daraus entsteht ziemliches Durcheinander. Und jetzt noch mit Office 2007, das ist natürlich dann der Super-GAU. Ich hätte jetzt wenigstens auf 2010 gesetzt, aber okay, das ist dann so. Das kriegen sie nicht gelöst, das kriegen sie auch mit Technik nicht gelöst. Dann sind einfach falsche Entscheidungen getroffen worden. Aus der Ecke kommen sie nur raus, wenn jemand den Vorstand mal einfängt und darüber nachdenkt, ob er jetzt durch diese Investments sich nicht gerade das Problem von morgen gekauft hat. Ich freue mich dann schon mal gerne darüber eigentlich, weil es sind tolle Projekte, nein, es sind doofe Projekte, das wieder auszubügeln, das ist viel Arbeit und es bringt natürlich für uns als Berater ein bisschen was, aber das sind Projekte, die machen überhaupt keinen Spaß. Also da aufwischen, das ist doof. Von daher, aber das ist dann so. Mir fallen eine Menge Projekte oder Kunden ein, die genau so aufgestellt sind. Und da kann man nur sagen, da macht sich niemand über eine ganzheitliche Strategie von IT und Collaboration Gedanken. Da fehlt vielleicht ein Architekt aus.
Machen wir noch ein kurzes Kommentar und dann...
Ja, der kurze Kommentar ist, haben wir auch schon drüber geredet, aber zusammenfassend, es ist eine Kulturveränderung, die stattfindet in der Organisation, beziehungsweise die stattfinden muss, damit diese Dinge passieren. Und das passiert noch nicht, beziehungsweise es entstehen Brüche in den alten Mauern. Aber es geht um Kultur, Kulturveränderung, hier Veränderung, Information Sharing, all diese ganzen Geschichten. Schwierig für manche Leute.
Also ich komme ja... hier und da genau an solche Szenarien dran, wie wir das gerade eben gehört haben. Es kommt oft, also die Entscheidung, die muss man ja zum Teil auch ein bisschen verstehen. Es kommt oft ja daher, dass irgendein sehr, sehr starker Stakeholder in so einem großen Unternehmen irgendeine ganz tolle Idee hat und eine ganz tolle Plattform kennt und dann die entsprechenden Leute dafür motivieren kann, diese Plattform einzusetzen, die nicht das Wissen haben, was das hinten runter mit der ganzen Betrieb und Aufbauarbeit zu tun hat. Und das ist eigentlich, man muss dort an einem anderen Ansatz ansetzen, dass man einfach sagt, hey, es gibt zwei grundsätzliche Möglichkeiten, wie man sowas angeht. Das ist der Best-in-Class-Ansatz.
gegenüber dem Portal-Ansatz. Und der Best-in-Class-Ansatz ist ganz klar, es gibt viel bessere Blog-Tools, zum Beispiel als das in SharePoint auch in 2013 drin ist. Das ist zum Beispiel der WordPress-Blog, plus ich habe die bessere Social-Plattform, das ist dann eben vielleicht Yammer, und ich habe den besseren Dokumentenmanagement-Teil und das dann vielleicht Dokumentum. Dann fahre ich den Best-in-Class-Ansatz und habe am Schluss ein Riesenproblem, weil ich 100.000 Silos habe, mit zum Teil, wenn es hochkommt, noch eigenen Benutzerverwaltungen und so weiter. Und man muss diesen Leuten halt zum Teil auch aufzeigen, dass mit einem Plattformansatz, wo ich alles aus einer Hand bekomme, ich zwar zum Teil nur 80% Lösungen kriege, ich aber dafür weiß, dass ich dafür auch nur 20% Geld dafür bezahlen muss und dass ich eine Lösung bauen kann, die good enough ist. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Begriff, der immer mehr jetzt kommt, dass die good enough Lösungen, die mir helfen, die Sachen zu machen, weil in Zukunft werde ich es sowieso wieder anders machen müssen und dann nützt mir keine 100% Lösung etwas. Und mit diesem Denken, mit dieser Argumentation von Best in Class gegenüber Plattform, da kommt man auch im Management relativ weit.
Best in Class ist ja auch gar nicht best, weil ich gar nicht die Zeit habe, auszureizen.
Ich breche jetzt mal an dieser Stelle diesen Punkt ab, weil wir haben noch ein paar andere Fragen. Wir haben noch ungefähr 10 Minuten Zeit. Und ich fand das sehr gut, weil ich vermute mal auch, dass dieses Thema, dadurch, dass hier sehr viel in Bewegung ist, dass es aktuell ist, dass es da auch noch nicht so viel feststehende Dinge gibt, dass da einfach auch entsprechender Diskussions- und Fragebedarf da ist. Aber wir haben ja auch noch ein paar andere Fragen und wir haben ja einen Entwickler dabei und den müssen wir auch noch mit Fragen zuschütten können.
Wir reichen alle Mikros bitte an
Christian weiter. Diese eine Frage nehmen, die aufgetaucht ist, weil wir haben ja den absoluten Experten dafür da. Gibt es bereits Best Practice für SkyDrive? Und da gibt es eigentlich nur einen, der das beantworten kann, das ist der Hans.
SkyDrive oder SkyDrive Pro?
Er hat die Frage gestellt, er kann es. Nehmen wir beides.
Okay, 13.10 Uhr morgen.
Nein.
es gibt Best Practices, man muss natürlich überlegen. Und jetzt kommen wir natürlich zum nächsten heißen Thema. Alles, was wir in die Cloud schieben oder was wir in SkyDrive schieben, in die private Cloud oder mit SkyDrive Pro auf meinen SharePoint. Ob online oder on-premise, spielt jetzt überhaupt keine Rolle. Es gibt genügend Themen und es gibt genügend auch für die Leute, die sagen, ich habe jetzt erstmal Office 2010 ausgerollt, ich habe aber in SharePoint 2013, sind wir mal ganz fortschrittlich, ich hätte gerne was, also Microsoft hat da einiges zur Verfügung gestellt und wird auch noch in Zukunft einiges zur Verfügung stellen, wobei wir nicht drüber reden dürfen, dass es sowas geben wird, vor allem nicht in welcher Zeit. Es gibt viele Ansätze, ja, man muss ja immer aufsetzen, was man als MVP sagen darf und was man als MVP nicht sagen darf, weil das sind ein paar Sachen gesehen. Ja, es kommt, aber vom Best-Practice-Ansatz ist natürlich immer so eine Frage, wie die Leute im Unternehmen mit umgehen. Bedeutet, ja, wie viele Mitarbeiter habe ich, welche Mitarbeiter gehen wirklich, wie wir vielleicht, die wir hier sitzen, die dauernd unterwegs sind, die dauernd ihre Dokumente mitnehmen, die offline sind. Wir haben nicht überall Internet, es gibt noch genügend internetfreie Zonen und die genau dann auch mit diesem Best-Practice-Ansatz fahren können. Ich habe es, ich habe meine Informationen, ob von meiner Team-Site oder von meiner normalen My-Site, abgeschaltet oder nicht abgeschaltet, sind wir wieder bei dem Thema. Ich habe diese Informationen und habe sie auf meinem Laptop drauf und nicht bloß auf dem Laptop, sondern auf anderen Devices. Ja, da ist genau der Ansatz und ich möchte es noch nicht zu weit treiben, aber noch 10 Minuten, weil es wird sich auch in Zukunft im nächsten halben Jahr noch einiges tun, was die Security angeht. Weil bisher sind wir immer nur irgendwo draußen, aber das möchte ich jetzt nicht ausbaden. Auch da wird einiges kommen, ist jetzt auf der TechEd in USA vorgestellt worden, was Security angeht, um das noch sicherer, um noch besser zu machen, um ihre Kontrolle zu unterliegen und nicht diesem Ansatz, wir hören überall mit. Ja, mit Rechenpower kann man das alles machen. Morgen 13.10 Uhr gibt es dann noch mehr Informationen dazu.
Das ist ein guter Tipp. Also, da gibt es mehr. So, jetzt kommen wir zum Christian. Denn jetzt kommen wir zu den Entwicklerfragen. Es sind tatsächlich Entwicklerfragen, eins meiner Lieblingsthemen natürlich. Die erste Frage, die hier kommt, nur noch mit Napper entwickeln. Das ist ja die Frage, die hier gestellt worden ist. Was hältst du davon? Womit entwickelst du?
Ja, nur noch mit Napper entwickeln, wenn ich nichts anderes habe, ja. Ich meine, ja, dafür ist es ja gedacht. Ich meine, ein Visual Studio ist ja auf jeden Fall besser als ein Napper, aber die Idee muss man halt einfach sehen, es gibt zwar schon viele SharePoint-Entwickler, aber es gibt noch viele, 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 viele mehr HTML-Entwickler oder jeder, der entwickelt, kann HTML5 und JavaScript. Jetzt gibt es einen Marketplace und in dem Marketplace sollen natürlich viele Apps rein und man will da natürlich die ganzen HTML5 und CSS-Leute und alle da mit an Bord holen. Und jetzt ist ein Visual Studio, muss man installieren, kostet Geld etc. Nicht jeder hat die richtige Plattform. Da gibt es wirklich welche, die benutzen so Dinger wie iOS und alle solche komischen Plattformen. Ganz schlimme Sachen gibt's da draußen. Und da läuft halt kein Visual Studio drauf und Microsoft will auch kein Visual Studio drauf laufen lassen. Und für die Leute ist halt das Napper da. Und ich würde sagen, das ist fast schon fast gütischer, philosophischer Akt von Microsoft. Napper ist für die dritte Welt. Da kann jetzt ein armes afrikanisches Kind, das nichts zu essen hat, kann jetzt mit dem Handy online gehen, eine Napper-Lösung schreiben und damit App-Millionär werden.
Ist das jetzt ein, aber es ist trotzdem
Napper
ein...
Napper ist sowas wie Brot für die Welt.
So wie der SharePoint...
Jeder kann SharePoint-Apps entwickeln.
Du willst sagen, so wie der SharePoint-Designer für Möchtegern
Entwickler. Ja, es ist wirklich halt die Idee zu sagen, die Einstiegshürde so klein wie irgend möglich. Ja. Jeder, der HTML5 JavaScript kann, kann sich for free einen Tenant holen, Napper benutzen, sofort anfangen. Es ist kleiner, kann die Hürde eigentlich nicht sein, SharePoint-Anwendungen zu entwickeln.
Und er kann auch was Gutes damit entwickeln?
Ja, das...
Das ist ja noch die zweite Frage. Ja, also ich meine, jetzt abgesehen von seinen eigenen Kenntnissen, aber von der Technik her, ist es jetzt wirklich so eine Light-Version, wo man sagt, ich kann dann nur
Light-Apps entwickeln? Ja gut, das ist aus Microsoft Sicht egal. Hauptsache kommt der App-Store. Okay. Und man verdient Geld damit. Nein, das kann man nicht beurteilen, aber es gibt da draußen im Web-Entwicklungsumfeld, muss ich sagen, sind die Microsoft-Partner und Leute nicht unbedingt die stärksten. Also in der ganzen Ruby-Welt oder in der Node.js-Welt, die Leute sind eigentlich gerade in dem Web-Skill, das... sind die einfach besser. Also da würde ich nicht sagen, dass die Lösungen schlechter sind. Es könnte sogar durchaus besser sein. Auf der anderen Seite muss ich sagen, wird es für den klassischen Microsoft-Partner, das ist eigentlich ein Riesenumbruch, weil im Endeffekt kommt jetzt sehr, sehr viel Konkurrenz an Bord, die vorher vielleicht mit Microsoft nichts zu tun haben, die keine Microsoft-Plattform benutzen, die jetzt aber die Chance haben zu sagen, ja, ich habe ja irgendwie da draußen schon eine Idee oder eine App und ja, Microsoft hat einige User, die haben für Office 1 Milliarde Lizenzen verkauft und 10 Milliarden Raubkopien, das gibt eine ordentliche Chance, da Apps rein zu deployen und man da ein bisschen HTML und JavaScript kann und wirklich eine gute Idee hat und stellt das da rein. Napper ist da der ideale Einstieg.
Könntest du denn mit Napper eine richtig coole, gute App bauen?
Klar, mit allem.
Gut, dann du kannst auch mit einer zerquetschten Banane was bauen, ich weiß. Dann muss das gut sein. Martina wolltest bestimmt noch was, denn ihr entwickelt doch auch eine ganze Menge in der Richtung, oder?
Ja, was mir ganz gut gefallen hat, was der Christian gesagt hat, mit es gibt ja sehr viele Leute, die HTML und JavaScript entwickeln. Und ich habe mir gerade gedacht, der Großteil, der HTML schreibt und JavaScript schreibt, die machen das in Notepad++. Also da ist Napper ein Riesenvorteil dagegen, ja, aus meiner Sicht. Und es ist einfach eine extrem smarte Technologie und eine super Idee hinter dem Konzept von Napper und auch hinter dem ganzen App-Modell. Auch wenn man vielleicht sagt, okay, es ist nur ein iFrame und da wird meine App reingerendert und eigentlich mache ich eh nur HTML, aber es ist super, weil ich habe damit einfach die Logik getrennt im Programm.
Kennt ihr denn gute Praxisbeispiele für Provider-Hosted Apps?
Genau.
Also ich, ja, das ist ja die Frage, die ich hier weitergeben möchte.
Wir haben hier auch noch, das will ich noch zu gerade anmerken, ja, auch noch eine schöne Baustelle, ne? Weil diese ganze App-Geschichte in der Cloud, die ist toll dokumentiert, die kann man auch sofort einsetzen, aber wenn man das on-premise nutzen will, wenn man diesen Traum hat vom Unternehmens-App-Store, das ist von der Dokumentationslage, vom Aufsetzen her, das ist echt eine Aufgabe. Und da, wir sind ja ein paar Microsoft-Kollegen anwesend, ne? Also da müsst ihr nochmal dran arbeiten, weil das finden ganz viele Enterprises richtig geil, so auf ihrem On-Premise-SharePoint, ein App-Store, wo man die Benutzer selber da wie auf dem iPhone tipp, coole Apps konsumieren können. Aber das einzuführen ist ja wirklich grausam. Also da müssen nochmal ein bisschen Dokumentation ran hier. Oder einfach euch fragen, ne? Das ist mir klar. Ihr könnt auch uns fragen. Also
so, nochmal die Frage.
Muss man eigentlich bei
gutes Praxisbeispiel für eine App, für eine Provider-Hosted App, habt ihr sowas?
Ja, wir haben wirklich mal eine gemacht, um halt mal zu sehen, was in dem App Store halt los ist. Ja.
Also im Moment läuft nicht wahnsinnig viel. Es ist so, dass man merkt, dass da schon ein paar Browser-Hits drauf sind. Wir haben halt eine App gebaut, wo man Termine vereinbaren kann, wie man es im Prinzip so von Doodle her kennt, aber halt ein bisschen neuzeitlich mit Touch-UI und ein bisschen schön mit farbig und Animation. Schön im Metro-Style, was ja nicht mehr Metro-Style heißt, aber einfach so versteht es jeder. Und man sieht ein paar Browser-Hits, man sieht den einen oder anderen Trial-Download. Wir haben zum Beispiel 5 Lizenzen, kann man trialmäßig ewig benutzen. Das kann ich aber im App Store nirgends markieren. Es heißt immer gerade, das kostet. Und wenn es was kostet, oh, dann schaue ich es nicht an und klicke ich es nicht an. Also die meisten Apps, die heruntergeladen werden, sind halt auch die Gratis-Apps. Aber im Moment ist der App Store relativ quiet. Mhm.
Dann habe ich hier noch eine Frage, die geht jetzt sogar noch ein bisschen technischer. Vielleicht kann jemand ganz kurz beantworten. SharePoint App Store. Wer übernimmt die Backend-Kosten bei Auto-Hosted Apps? Der Entwickler, der Kunde? Und kann man Grenzen für verschwenderische Apps einstellen? So die Zalando-Shopping-App oder so. Ich weiß nicht, keine Ahnung.
Ja, die Frage ist einfach, das ist mit in den, bei den Auto-Hosted Apps ist es mit eingerechnet in den minimalen App-Preis. Was ist denn der minimale App-Preis?
1 Euro pro User.
Okay. Da ist das eigentlich mit drin. Ich muss zugeben, ich habe es auch nicht direkt gewusst. Ich habe einen Kollegen gefragt, der Thorsten Hans, der hat es gewusst. Also es ist wirklich mit dem Preis drin, mit den Auto-Hosted Apps. Und Auto-Hosted Apps ist dann schon ein sehr interessantes Modell.
Okay.
Und was war mit den Einschränkungen? Weißt du, das Einschränken ist ja immer ein Job der Admins, die beschränken uns ja immer, das ist ihre Lieblingsaufgabe. Kann man uns da irgendwie einschränken mit den Auto-Hosted Apps?
Auto-Hosted habe ich jetzt nicht so genau angeschaut. Bei den Provider-Hosted ist es klar, der Provider bezahlt eigentlich die Benutzung der App, weil die läuft auf seinem Azure Tenant drauf. Das Problem, das dabei besteht, ist, heute ist es nur möglich, eine App für einen einmaligen Preis zu verkaufen. Und wenn ich mal irgendwie 100.000 MeetSuite-Lizenzen verkauft habe, dann laufen die bis zum St. Nimmerleinstag und ich bezahle immer Azure-Zeugs und irgendeinmal werde ich blank. Und das ist heute so nicht gelöst, weil sie immer davon ausgegangen sind, dass dann halt Azure direkt irgendeine App verkauft und man dann mit dem Geld halt die Azure-Kosten bezahlt. Aber es soll ja jetzt kommen, dass halt dann auch auf SharePoint Subscriptions gekauft werden können, weil wir haben ja Backend-Kosten und die laufen einfach. Ich kann das zwar begrenzen, aber ob ich das wirklich begrenzen will, dass dann irgendwie alle meine User irgendwie im 20. Tag des Monats bis Ende des Monats MeetSuite nicht mehr benutzen können, da weiß ich nicht wirklich, ob ich das machen will.
Ja, es stimmt so auch nicht ganz. Die Idee bei den Provider-Hosted ist, man kann die for free reinstellen. Dann kann ich nicht über den App Store von dem Office App Store abrechnen, sondern ich müsste in meine Provider-Hosted App einen eigenen Abrechnungsmechanismus haben. Oder wenn ich zum Beispiel als Provider Azure benutze, gibt es auch einen Azure Marketplace und ich kann auch über Azure Marketplace Abrechnungen machen und das als Azure-App einstellen. Also auch das ist möglich, aber ich habe halt selbst die Arbeit, auf der Provider-Seite halt die Lizenzen einzusammeln. Also das ist schon möglich, aber es ist halt einfach mehr Arbeit.
So, jetzt haben wir noch 3 Fragen, die aber, ich glaube, alle sehr, sehr komplex auch sein können. Vielleicht können wir die ganz kurz beantworten, weil wir haben noch ungefähr 5 Minuten und vielleicht einen kurzen Tipp dazu. Der erste Frage lautet, Tipps zu Multi-Tenancy mit SharePoint 2013. Wir können also auch so eine Lostrommel machen.
Ich habe da schon mal reingeschaut, weil ich einen aktuellen Kundencase habe. Es hat sich eigentlich gegenüber 2010 nicht wahnsinnig viel geändert. Es ist ja immer noch so, dass man so diese eingeschränkte Administrationsseite hat, die so die Krücke der Zentraladministration ist pro Tenant. Ich muss halt nach wie vor einfach schauen, dass ich beim Aufsetzen das Ganze partitioniere. Ich kann das auch nur mit PowerShell machen, aber es ist eigentlich vom Aufsetzen her nicht viel anders, als das bei 2010 schon war. Dort haben ja eben bei der Webseite Freudenberg haben wir eine so eine Multi-Tenancy-Umgebung aufgebaut. Die ist aber auch relativ selten, auch bei den Hardcore-SharePoint-Leuten, so wie wir das sind. Wir werden nicht jeden Tag angefragt, ob wir eine Multi-Tenancy-Umgebung aufsetzen.
dann darf ich einfach mal den Fragesteller, wenn noch mehr Fragen sind, einfach direkt an dich verweisen, weil du hast es dann schon gemacht. Die zweite Frage, wer hat von euch schon mal von 2010 nach 2013 eine Migration erfolgreich abgeschlossen? Denn hier kam nämlich die Frage nach technischen Tipps zu dieser Migration. Gibt's?
Von mir dazu und von Michael Lenzler vorher.
Werde ich das einfach mal dahin geben an die beiden? Also oder dann die beiden, den Niki oder den Micha, direkt ansprechen?
Ich würde noch was dazu einwerfen.
Du kannst natürlich gerne was einwerfen.
Ich finde die technischen Tipps gar nicht so spannend, weil spannend wird eher, was mache ich mit den neuen Features? Also weil, ich sag mal, wenn ich das einknipse, darüber migriere, dann rollen eine Menge neue Features auf die User zu. Das finde ich viel spannender als jetzt, also die technische Migration selber. Da gibt es Tools für und ein paar Tipps, die man einhalten kann. Dann ist das gar nicht so komplex. Also morgen zum Niki gehen und dann erfahrt ihr alle, wie es geht.
So, und die letzte Frage, die hier gestellt wurde, wurde in 2013 grundlegend an dem Thema Security was verbessert? Was ja dann impliziert, dass in 2010 einiges nicht gut war. Macht da jemand zufällig morgen einen Vortrag zu? Nicht.
Also ihr kennt vielleicht alle das neue Sharing-Feature, das man ja eigentlich gar nicht benutzen sollte, weil es ein riesen Chaos anrichtet. Mhm. Also man hat versucht, etwas zu verbessern, punkto wie die Security verwaltet wird. Das einzig Gute, das man da halt hat, ist, dass man auch auf der Seite selber oben direkt sagen kann, share, und dann kann der, der die Berechtigungen hat, und wenn man offene Modelle fährt, wie wir sie eigentlich immer empfehlen, dann kann jeder Site-Owner eben Berechtigungen vergeben, dann sollte er halt darauf schauen, dass er ein anständiges Governance-Modell hat und das nicht über die Technik versucht zu lösen, sondern organisatorisch. Dazu gibt es bei mir einen Vortrag morgen als letztes, wo wir darüber sprechen, dass man halt trotzdem immer noch mit Rollen arbeiten sollte, dass man aufhören sollte, auf dem Ordner hat der Meier und der Müller und auf dem anderen Ordner hat der Brechbühl und so, sonst niemand und so weiter, sondern dass man da halt Klassifizierung von Dokumenten machen soll und schauen soll, was überhaupt schützenswert ist. Denn grundlegend schützenswert ist nur, was einem NDA unterliegt, was dem Personenschutz unterliegt oder was irgendwie strategischen Wert hat und alles andere. Und das sind 98% aller Daten, unterliegen intern eigentlich keiner Schutzklasse und müssen auch nicht geschützt werden. Und das ist dann auch wieder da, wo wir von der Kultur sprechen. Ich meine, in der Schweiz sind wir da Perfektionisten mit dem Gärtchen und dem Zaun drum. Und ich denke, auch hier mit den verschiedenen Ländern seid ihr nicht weit von uns entfernt. Da hat man halt gerne sein eigenes Gärtchen und das muss man da drüber lösen. Denn rein von der Sicherheit her ist das genauso sicher, wie ihr halt euer Active Directory und die Zugriffsberechtigungen baut. Also da kommt man nicht dran vorbei. Das ist grundsätzlich sicher, also security-mäßig ist okay. Aber man muss die Security halt planen und in einem anständigen Modell ausrollen.
Ja, zum Teil sehe ich das einen Tick anders, weil letztendlich ist das keine richtige, ich meine, mit der Security in SharePoint kann man das eh nicht absichern, weil wenn das nicht teilbar ist, dann geht der Benutzer hin, lädt es runter und schickt es per Mail. Und das Einzige, was dann ist, ist halt intransparent, wer es noch kriegt, weil es per Mail überall hin und her verteilt wird. Und wenn ich es wirklich richtig schützen wollte, dann hilft nicht die Security im SharePoint richtig, sondern ich muss Digital Right Management machen. Und das zum Beispiel auch bei Microsoft ist es so im Einsatz, ich komme da auch relativ an viele Sachen dran, aber manches darf ich zum Beispiel nicht runterladen, anderes darf ich nicht teilen. Und das heißt, es ist da am Dokument dran und egal, ob ich es per Mail oder egal, wie ich es weiter verteilen wollte, es hängen die digitalen Rechte hängen am Dokument. Und das ist eigentlich die richtige Möglichkeit, wenn ich schützen will, dann ist das die richtige Möglichkeit, weil in einem anderen Fall geht der User einfach hin, lädt es runter und schickt es per Mail und dann hat es mir überhaupt nichts gebracht.
Und da hilft auch der Blick nicht nur ins DRM, sondern auch in das Thema Security Policies, also Information Security, wo eine Menge passiert ist auf der Exchange und der SharePoint-Ebene, wo ich eben auch regelbasiert Sachen verbieten kann. Eben sagen kann, Dokumente, die eine bestimmte Klassifizierung haben, können nicht gedruckt werden, nicht versendet werden. Die müssen verschlüsselt abgelegt werden. Wenn bestimmte Nummern drin vorkommen, bestimmte Keywords, dann können mit dem Dokumenten bestimmte Dinge nicht gemacht werden. An der Stelle ist eine Menge passiert. Das ist jetzt endlich da. Der Weg dahin ist noch interessant. Den Peter Moy einfach mal fragen von der Microsoft selbst. Der kann da eine Menge zu berichten oder bei uns am Stand mal vorbeikommen. Also da ist schon was passiert, aber an dieser Basic Security, das ist eigentlich immer noch so wie früher, ist eher ein bisschen durchs vereinfacht durchs Sharing, aber ich muss dem Samuel 100% recht geben, das verursacht mehr Chaos als alles andere.
So, jetzt sind wir an dem Punkt angekommen, wo wir kurz nach neun haben und das Casino schon geöffnet hat. Schafft ihr das, eine halbe Minute ganz kurz noch ein Abschlussstatement zu sagen? Das kriegt ihr hin, ne? Jeder. Wenn unsere Teilnehmer jetzt am, was haben wir heute? Mittwoch, morgen Donnerstag, am Freitag wieder zurück sind und sie überlegen, was könnte ich mir mal so als Neues, als Interessantes, als Besonderes anschauen übers Wochenende? Hättet ihr einen Tipp, wo ihr sagt, guckt mal da rein, das könnte ein interessantes Tool sein, das ist vielleicht noch total unbedacht. Fürs Wochenende, ja, wenn man sagt, ich möchte mal was ganz Neues sehen, vielleicht so als Abschlusswort. Ansonsten dürft ihr auch ganz einfach nur sagen, es hat mich gefreut, hier dabei sein zu dürfen. Ja, fang mal kurz an.
Es hat mich gefreut, nein. Ich glaube, man sollte sich, da haben wir auch am längsten drüber diskutiert, nachher mit irgendwann mal auch mit Yammer selber auseinandersetzen. Das kann man, das kostet fast nichts, in Anführungszeichen, hat eigentlich die volle Funktionalität. Aber dass man einfach mal sieht, Facebook hinter der Firewall, wie sieht's aus, wie funktioniert's, laden Sie ein paar Kollegen ein etc., spielen's damit, ob das eine kleine Gruppe ist oder eine große Gruppe ist, spielt überhaupt keine Rolle. Bevor wir uns überhaupt, und dann sieht man auch den Unterschied zu SharePoint, wenn man SharePoint ein bisschen kennt, dass man dann überhaupt nach draußen gehen kann, um die Beratung zu leisten. Man muss selber mit dem Zeug auseinandergehen. Und ich muss auch, und Christian nachher noch, und dann sind meine 30 Sekunden schon um, nochmal unterstützen. Ja, aber Microsoft kommen auch immer viele, weil bei denen gibt's nichts anderes mehr als, du drückst auf Newsfeed, es gibt gar kein Newsfeed, das heißt, es ist immer Jammer. Und die Leute wissen gar nicht, ja, was mache ich jetzt? Und dann kommen genau diese Fragen, die werden gezwungen. Und wenn man muss nicht jemanden zwingen, aber man muss selber damit spielen. Und das kann man machen, ohne dass man viel Geld aufwendet.
Martina?
Wenn ich etwas probieren würde, dann würde ich einfach einmal in eine bestehende Yammer-Gruppe reingehen. Das geht ja auch. Ich muss keine eigene Gruppe gründen. Es gibt jetzt zum Beispiel eine Cloud-User-Gruppe auf Yammer, in die man sich rein melden kann, wo man auch diskutieren kann und wo man einfach auch ein bisschen Erfahrung sammeln kann, wie das dann funktioniert in der Gruppe. Das würde ich jetzt einmal probieren.
Was ich eigentlich als typisches IT-Pro-Thema mich ranwagen würde, für alle die noch nicht viel mit PowerShell gemacht haben, das wird die Zukunft sein für die ganze Automatisierung, und zwar von On-Premise und online in jeder Lage. Ich hatte da am Anfang auch nicht so viel gemacht, jetzt komme ich da immer mehr rein, ich komme immer mehr vom GUI weg. Man hat ja immer gesagt, die IT-Pros seien so die Mausklicker-Leute, weil sie überhaupt nicht verstehen, was in einer Shell abgeht. Und da waren bis jetzt immer nur die Pinguine, die die Shell gekannt haben, oder? Auf Unix und Linux. Aber da würde ich ganz sicher mal reinschauen, denn das ist für ganze Automation das absolute Key-Ding. Und das wird auch bei Online nicht verschwinden, sondern es wird immer mehr noch zunehmen.
Okay, also wenn man wahrscheinlich am Wochenende noch drüber nachdenkt, über diese Sachen da, dann ist man relativ engagiert in dem, identifiziert sich mit seinem Job, hat Beruf als Berufung, dann sollte man mal drüber nachdenken, wie es in seiner Firma läuft, ob man damit glücklich ist, dann sollte man eventuell seinen Mut zusammenfassen und halt vielleicht mal wirklich mit dem Chef, mit dem Vorgesetzten mal ehrlich reden und sagen, man stellt sich das anders vor, es läuft nicht so gut, sollte mal wirklich probieren, dann halt was zu machen. Und ganz ehrlich, wenn man dann merkt, da läuft man gegen Barrieren und es funktioniert nicht, dann sollte man auch überlegen, ob man den Arbeitgeber wechselt, weil ganz ehrlich, Leute, die sich mit SharePoint sehr gut, die sich mit SharePoint auskennen, engagiert sind und gewisser Drive haben, sind gefragt am Markt, und da würde ich mich dann nicht mehr verstecken und da halt wirklich was Neues probieren. Ohne Gewehr.
Ich bin wie immer sprachlos. Christian denkt ja immer out of the box, ne? Aber die müssen sich da nicht die Haare abrasieren, oder?
Doch, das muss sein.
Okay, und rumtrinken.
Das ist unser Einstellungsritual.
Okay, also drauf einstellen, die Haare müssen ab und es muss. Sie sind neu bei Experts Insights, oder? Das kommt noch. Nein, also was ich mal machen würde, ich würde mal out of the box denken. Das mache ich ganz gerne mal. Ich gucke mir mal an, was es noch so für Tools gibt. Also Yammer ist ein super Beispiel. Aber es gibt ganz viele kleine Collaboration-Tools. So Basecamp ist zum Beispiel eins, mit dem man arbeiten kann. Salesforce kann man sich mal reinziehen. Und die nutze ich ganz gerne mal. Da gibt es auch Gratis-Accounts, um mir mal eine Idee zu holen, wie andere das machen. Und von Salesforce kam die Idee, den Newsfeed als CRM-Unterstützung einzusetzen, weil das ist da das zentrale Thema eigentlich bei Salesforce. Und Basecamp ist was, mit dem man Projekte managen kann. Und das ist auch Social-Projektmanagement. Also ich würde in diese Tools mal reingucken und gucken, wie andere das machen. Und dann den Sprung zurück, das haben Michael und ich ja mit, haben wir heute in unserem Vortrag sehen können, mit den klassischen privat, sage ich jetzt mal, Social-Media-Tools, so WhatsApp, Facebook und so. Man findet erstaunlich viel Funktionalität davon auch im SharePoint. Und vielleicht baut man einfach mal Teile davon, die gut sind und die gut funktionieren, mit Bordmitteln nach. Das ist gar nicht so schwierig.
Ja.
Das sind schon 6 Wochen, genau.
Ja. Dann würde ich sagen, so mein Tipp vielleicht, ich würde einfach das Grüne fahren. Man muss auch mal abschalten können. Vielen Dank, unsere Expertenrunde. Vielen Dank für eure Antworten, eure Einschätzung.
Das war der SharePoint-Podcast. Das auditive Update für die engagierten SharePoint-Anwender. Feedback und Kommentare bitte auf sharepointpodcast.de.
Auf was? Ach, auf Wiedersehen, ja.